Willkommen zu 173, dem Literaturpodcast, Episode 44. Wir sprechen diese Folge über Literaturmagazine. Wir, das sind
Marion Regenscheid,
Christoph Keller
und ich, Lucia Haug. Wir sprechen heute, wie gesagt, über Literaturmagazine. Und zwar nicht nur über Magazine im Allgemeinen, sondern wir haben drei Magazine ausgewählt, die wir euch heute vorstellen möchten.
Und aus diesen drei Magazinen wiederum haben wir drei Texte ausgewählt, über die wir ebenfalls noch sprechen möchten.
Ja, es ist ein etwas experimentelles und auch ein spannendes Vorhaben und wahrscheinlich auch nicht ein ganz so einfaches Vorhaben, was wir heute hier in dieser Episode machen. Ich bin gespannt, ob es uns und euch gelingt, den Faden nicht zu verlieren. Aber bevor wir jetzt schon ins Detail gehen, lasst uns doch einen Schritt zurück machen. Literaturmagazine, gibt es da viele und ist das eigentlich der Ort, wo wir im Prinzip und ganz grundsätzlich schöne und literarische Trouvaillen finden? Oder was ist eigentlich ein Literaturmagazin?
Ja, bei der Definition steige ich wieder mal ein.
Unsere Theoretikerin in der Runde.
Unsere Literaturwissenschaftlerin in der Runde.
Also Literaturzeitschriften als Typus oder als Produkt gibt es schon sehr, sehr lange. Es gibt eine lange Tradition und als Kurzdefinition kann man einmal festhalten, dass es sich dabei um eine Publikation handelt, die periodisch und in einem gewissen Rhythmus erscheint. Also sie braucht so eine gewisse Regelmäßigkeit, wo sie wieder auftaucht und sich inhaltlich mit Literatur beschäftigt. Literaturzeitschriften berichten nicht nur kritisch über Literatur, also in Form von Rezensionen, sondern veröffentlichen auch literarische Texte. Und deshalb wird eben in der Literaturwissenschaft zwischen Reflexionsorganen, das sind dann diese Magazine, wo Texte eben reflektiert werden, wo Literaturkritik drin stattfindet, und sogenannte Entdeckerzeitschriften unterschieden. Aber oft und auch bei unseren Produkten heute, wir werden darüber noch sprechen, mischen sich diese beiden Formen. Und was ich spannend finde bei Literaturzeitschriften, einfach so ein bisschen historisch, ist, dass es das älteste Medium ist eigentlich, in dem Literaturvermittlung im größeren Sinne stattgefunden hat.
Finde ich interessant. Als ich mich vorbereitet habe auf diese Episode, habe ich mich so ein bisschen gefragt, ja, wie halte ich es denn eigentlich mit Literaturzeitschriften? Und was ist eigentlich meine liebste Vermittlungsform von Literatur? Und habe dann gemerkt, eigentlich am allerliebsten, und das geht jetzt vielleicht ein bisschen weit, sind mir Buchhandlungen, in denen auf den Büchern kleine Zettelchen stehen, in denen die Buchhändlerin oder der Buchhändler mir ein Buch empfiehlt. Also wahrscheinlich sind diese Zettelchen auf den Büchern die allerkleinste und vielleicht auch die effizienteste Form der Literaturvermittlung. Aber ich schweife
ab. Man könnte aber auch noch in Bezug auf die Literaturmagazine anmerken, die Buchhandlung, in der es Literaturmagazine gibt, ist die gute Buchhandlung, in der Sie Ihre Bücher kaufen möchten. Denn es gibt ganz viele Buchhandlungen, ja, in denen es keine Literaturzeitschriften zu finden gibt, weil es etwas mehr Aufwand bedeutet, sich diese erstmal zu erarbeiten, also das Wissen über sie zu erarbeiten, sie zu bestellen.
Ja, und der Vertrieb ist komplizierter und wir werden auch noch darauf kommen, warum das so ist überhaupt in der Branche. Aber es, ja.
Also das heißt, die Kuration von Literatur in den Literaturzeitschriften an sich bräuchte eigentlich auch eine besondere Art von Vermittlung, gerade in den Buchhandlungen. Ja, in einem Interview der Süddeutschen Zeitung mit dem Granta-Chefredakteur Thomas Mini stand, dass anders als im angelsächsischen Raum sich die deutschsprachige Zeitschriftenkultur nie wirklich vom Zweiten Weltkrieg erholt habe. In Deutschland, Österreich und in der Schweiz, wir reden hier wohl von der deutschsprachigen Schweiz, müsste man bis in die 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts zurückgehen, um so etwas wie eine populäre, anspruchsvolle Literaturzeitschrift zu finden, in der GegenwartsautorInnen zu Wort kommen, wo sie eben Neues schreiben und eben auch Neues ausprobieren. Solche Ökosysteme, solche agilen Ökosysteme, schreibt Thomas Mini, oder sagt Thomas Mini, fehlten im deutschsprachigen Raum. Junge Literaturmagazine seien meistens an Institutionen gebunden, so zum Beispiel die EDIT, über die wir nachher sprechen werden, an das Deutsche Literaturinstitut in Leipzig oder die Bellatriste, unglaublich schöner Name, an die Universität Hildesheim und Denkbilder an die Universität Zürich. Ja, interessante These, was sagt ihr denn dazu? Eine nicht sehr ausgeprägte Szene in der deutschsprachigen Literatur, was die Literaturzeitschriften betrifft?
Könnte da natürlich noch die Lisette Literaire erwähnen, vom Schweizerischen Literaturinstitut in Biel. Muss ich der Vollständigkeit halber vielleicht noch anbringen. Ich würde sagen, eine Wüste ist vielleicht etwas übertrieben, aber es spricht vielleicht von der grundsätzlichen Problematik, die wir vielleicht im deutschsprachigen Raum, kann man sagen, mit kurzen Texten einfach haben. Also der Umgang mit kurzen Texten ist einfach immer noch irgendwie verkrampft, sagen wir mal, gelinde gesagt. Also es erscheinen recht wenige Kurzgeschichten.
Also was im angelsächsischen Raum des Short Stories ist oder so.
Ja. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, können wir nachher ein bisschen detailliert drüber sprechen. Man ist halt schon hin und her geworfen in so einer Zeitschrift. Also man kann die nicht, ich finde, man kann die nicht von vorne bis hinten durchlesen, sondern man muss sich das so halt rauspicken und irgendwie mal diesen Text lesen und dann einen Tag später diesen Text oder so.
Die typische Klolektüre eigentlich.
Ja, und ich glaube,
oder eher Bus oder unterwegs sein, dafür mag ich es viel lieber, wo man so wählen kann, worauf man gerade Lust hat und dann in einer halben Stunde aber auch durchkommt mit Anfang und Ende von einer Geschichte. Das mag ich eigentlich sehr.
Aber ich glaube, es ist schon fast schon in der autorialen oder sagen wir mal autoritären Verständnis, im autoritären Verständnis, das, wer schreibt eigentlich einen Text, fast schon überfordernd, dass man hier ein Buch hat, wo einfach halt hinten irgendwie 15 Namen draufstehen. Das ist halt, glaube ich, auch um es zu verkaufen, auch schon macht es auch nicht wirklich einfacher. Es ist halt eine ziemlich diverse und durchaus dank Institutionen und mittlerweile auch dank Verlagen gewachsene Welt. Ich glaube, dieses wilde Publizieren existiert auch, und das vergessen wir manchmal, dass es ganz viele unabhängige Publikationen gibt, die halt einfach dann nicht die dementsprechende Öffentlichkeit bekommen, sprich nicht zu uns geraten, aber es gibt ganz viele Publikationen, die unter dem Radar, die selber gedruckt, selber veröffentlicht werden, und es ist eine sehr lustige Welt, für die es dann auch entsprechende Festivals und Veranstaltungen gibt. So, von daher würde ich es ein bisschen relativieren wollen, glaube ich. Also das, was nach oben geschwemmt wird, so dass wir es auch mitbekommen. Oder dass es ein normaler oder eine normale Teilnehmerin des Buchmarktes mitbekommt, ist nicht alles, was es gibt.
Also, wenn ich jetzt nur schon die Titel zusammenfasse, die wir hier genannt haben, und noch ein paar dazu, also Edith, Bellatriste, Denkbilder, Das Narr, dann eben Delphi, darüber sprechen wir, du hast gesagt, Lisette und so weiter und so fort. Das ist ja doch eine große Vielfalt, die da vorhanden ist.
Ja, und auch irgendwie, ich finde, das hat dieser Thomas Mini nicht nur recht, weil zum Beispiel gerade letztes Jahr das unabhängige Literatur, es ist nicht nur Literaturmagazin, einfach ein Magazin für Popkultur mit viel Literatur drin, Das Wetter aus Berlin hat zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Also ich habe das Gefühl, es ist dann doch nicht so verarmt, wie dieser Chefredakteur da behauptet hat.
Man könnte noch das Material erwähnen, der Raum für unabhängiges Publizieren in Zürich, die sich ganz viel mit Self-Publishing und Zines und allen möglichen Formen von Publikationen, die unter dem Marktradar sich bewegt, beschäftigen.
Also es gibt sie. Über das Geldthema können wir hier nur am Rande sprechen. Ich glaube, es ist richtig zu sagen, dass all diese Magazine eben immer von einer Ausgabe zur anderen leben und jetzt nicht wirklich mit Geld gesegnet sind. Umso bemerkenswerter, dass sie alle noch da sind oder auch zum Teil neu gegründet werden und dass hier etwas passiert in dieser Szene. Aber wir haben heute drei Magazine mitgebracht. Lucien, du hast...
Ich habe Das Narr mitgebracht.
Ja.
Ja, Das Narr ist, kann man sagen, mittlerweile ein alter Hase unter den nicht so zahlreichen Schweizer Literaturzeitschriften. Und es ist unter den Printprodukten, die es gibt, sicher eines der innovativsten, kann man, glaube ich, sagen. Bemerkenswert finde ich, dass es gerade auch im Vergleich zu den beiden Magazinen, die ihr mitgebracht habt, eigentlich aus dem sogenannten Nichts kam, sagen wir mal. Also von einer Handvoll Literaturbegeisterten gegründet wurde und nicht eine Anbindung an eine Institution oder an einen Verlag hat. Das Magazin besteht seit 2011 und sagt von sich selbst, dass es Stimmen publiziert, die anderswo noch nicht gehört werden. Das kann man eigentlich wirklich nur unterstreichen, denn hier gibt es immer wieder Schreibende zu entdecken, die noch nicht auf der manchmal etwas immer gleichen Landkarte der Literaturkritik stehen. Und auch hier in der aktuellen Ausgabe, die ich in der Hand habe, das Nummer 39 ist das, mit dem Überthema Lebenslauf, finden sich nicht sehr viele im klassischen Sinn bekannte Autorinnen, sondern umso spannender und auch experimenteller, vielleicht auch wilder, sind die Beiträge, die man hier sieht, nicht sozusagen dem Literaturbetrieb angehängt oder nachhechelnd oder so. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass das NAR eigentlich einen Open Call publiziert, an dem alle möglichen Menschen teilnehmen können. Und diese Beiträge werden dann halt einfach sozusagen in einem sehr demokratischen Prozess, werden die gesichtet und ausgewählt von einer Redaktion, die spannenderweise eigentlich, das kann man im Editorial dieser aktuellen Ausgabe nachlesen, jetzt gerade wechselt. Also die erste NAR-Redaktion, also die erste Generation des NARs, sagt, tritt ab, fügt sich in einen neuen Abschnitt im Lebenslauf, ich zitiere, ein und an ihre Stelle tritt eine neue Redaktion, bestehend aus 6 Menschen. Genau, das heißt, wir bekommen vielleicht in der Zukunft auch ein bisschen ein verändertes NAR zu lesen. Übrigens auch ein super Name, finde ich, das NAR. Der Untertitel ist das Narrativistische Literaturmagazin. Ja, und man kann sagen, vielleicht das NAR bietet den Schreibenden einen Schritt in den Literaturbetrieb. Es erscheint dreimal jährlich in einem ziemlich lustigen Hochformat, hat immer, wie gesagt, ein Überthema und unregelmäßig werden ziemlich sorgfältig gestaltete Sonderprojekte realisiert. Rund 200 Autorinnen haben im NAR publiziert bis jetzt und ich sage es noch einmal, das NAR gibt es nicht in jeder Buchhandlung. Das Narr macht sich rar, habe ich mir noch ausgedacht.
Also, aber umgekehrt gesagt, überall dort, wo das Narr aufliegt, haben wir es mit einer guten Buchhandlung.
Exakt, exakt.
Du hast das Delphi mitgebracht, Marion.
Ich habe das Delphi mitgebracht und das Delphi ist eigentlich, würde ich sagen, gerade das jüngste und das fresheste Literaturmagazin, das wir auf dem Buchmarkt finden. Das Delphi ist ein monothematisches Magazin und erscheint zweimal jährlich als eben so ein Themenmagazin und vereint, und das finde ich schön, darauf kommen wir bestimmt nochmal zurück, Texte über Prosa, Dramatik, Lyrik, Essayistik und Comic. Und herausgegeben wird das Magazin von Fatma Aydemir, Hengame Jacobi Farah, Enrico Ippolito und Miriam Schellbach. Und die vier sagen von sich selber, wir machen das Literaturmagazin, das wir selber gerne lesen wollen. Und interessant und neu ist an diesem Magazin, dass es eben nicht ein unabhängiges Magazin ist, sondern es wird unterstützt und finanziert mit dem Ullstein Verlag. Also das Magazin hat einen großen Verlag im Rücken. Man kann auch nachlesen, dass sie sich darum auch bemühen, Auftragstexte zu vergeben, die bezahlt sind. Die Redaktion ist bezahlt. Und es wird versucht, einen neuen Weg zu gehen. Ich glaube, im Bereich von so ein bisschen Selbstausbeutung und genug Ressourcen haben. Das habe ich über das Magazin auch nachgelesen. Vielleicht so viel mal für den Moment. Wir kommen nochmal darauf zu sprechen. Christoph, was hast du mitgebracht?
Ja, ich schließe mich eigentlich von der Form und von der Zielrichtung eigentlich ein bisschen an mit dem Magazin, das ich mitgebracht habe. Das ist das Edit. Das Edit feierte im Herbst 2023 das 30-jährige Jubiläum, das muss man auch mal hinkriegen, und gab eine Doppelausgabe heraus, über die reden wir nachher noch ein bisschen detaillierter. Edit wurde 1993 in Leipzig gegründet, ist eine Literaturzeitschrift, die sich versteht als ein Magazin für junge, deutschsprachige Prosa, Lyrik, Essayistik und Kritik. Also ist alles drin eigentlich, von der Literaturkritik eben bis hin zur Essayistik. Und sie nennt sich im Untertitel Papier für neue Texte, erscheint dreimal jährlich, März, Juli und November, und veröffentlicht literarische Texte von noch unbekannten und auch von bereits etablierten AutorInnen und eben, wie gesagt, auch Rezensionen und Essays. Vielleicht auch noch zum Hintergrund, Edith wird vertrieben von Spector Books und wird unterstützt durch die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen. Also es ist eine nicht ganz ununterstützte Literaturzeitschrift, die hier auch über bestimmte Mittel verfügt.
Vielleicht muss man noch präzisieren, was wir vorher gesagt haben, dass Edith ist nicht quasi ein Produkt des Deutschen Literaturinstituts in Leipzig. Es gibt eine andere Zeitschrift, die Tippgemeinschaft, die wirklich sozusagen angehängt ist an das Literaturinstitut. Es ist einfach im Umfeld, es ist kein Zufall, dass es aus Leipzig kommt, weil halt viele Leute dann da hingezogen sind und immer noch da leben, die da studiert haben. So,
also analog zur Lisette
eben. Nein, die Lisette ist auch eine institutionelle Zeitschrift. Also die Lisette wird eigentlich im Rahmen des Studiums produziert.
Okay.
So, also genau, aber wie es zum Beispiel in Biel auch ist, es wohnen dann da einfach mehr Schriftstellerinnen, weil die ziehen dahin und denen gefällt es da und dann bleiben sie da.
Jetzt liegen hier diese drei Literaturmagazine auf unserem Tisch. Wenn wir sie so anschauen, wenn wir darin blättern, das haben wir natürlich alle schon gemacht, aber was sind so eure haptischen Eindrücke, was habt ihr mitgenommen von dem Magazin, das ihr jetzt ausgewählt mitgebracht habt? Erzählt mal.
Also Edith Nummer 89 und 90 ist eben eine Doppelnummer, eine Jubiläumsnummer. Und wenn ich diese Zeitschrift in der Hand habe, halte ich eigentlich ein Buch in der Hand. Es ist auch im Buchformat gestaltet. Es ist auf unterschiedlich farbigem Papier gedruckt. Ich sehe hier violett, weiß und zwischendurch sehr viele Bilder, großformatige Bilder, die Texte begleiten. Es ist für mich, wie du schon gesagt hast, Lucien, sehr bezeichnend, dass ich hier eigentlich ein Sammelsurium vorfinde an Texten. Vom Gedicht auf Seite 35 von Peter Sipos. Ohren, ich falle auseinander wie ein von Regen überschüttetes Haupt, stille Möwen am Meer, breche Verbrochenes in Lippen entzweit, die Zunge angepasst an eure Ohren, bis hin zum mehrseitigen Essay. Der Titel bzw. das Oberthema dieses Jubiläumsheft heißt »Gerade dachte ich zu wissen, wohin«. Und eigentlich sind alle Titel bzw. alle Texte so ein bisschen orientiert an diesem Thema, das ja, wie eben das sehr eindeutig gesagt wird, hier etwas zu tun haben mit einer gewissen Orientierungslosigkeit. Also dieser Moment, dass ich eigentlich irgendwo angekommen bin und eigentlich denke, ups, jetzt weiß ich, wo ich bin, und gerade in dem Moment entgleitet es mir auch wieder.
Mich hat das ja angesprochen mit diesen einzelnen farbigen Seiten. Sie haben einen okay, Umgang mit Werbung. Es gibt da drin Werbung, es gibt Anzeigen.
Ganz wenige, aber es gibt
ja. Ja, genau. Das gehört ja, also, wenn wir an die Finanzierung denken, sind das ja auch Überlegungen. Macht man das nicht? Im DELFE zum Beispiel ist das nicht drin, es hat keine Werbeanzeigen. Was mir aber auch aufgefallen ist, als ich die Edit die letzten Tage mit mir rumgetragen habe, ist ganz schön dick, oder?
Es ist ganz schön dick, es hat aber auch ganz schön dicke Texte drin. Also es hat sehr viele Essays, über einen werden wir nachher noch sprechen, um ein bisschen auch zu zeigen, wie hier geschrieben wird. Und das ist tatsächlich, ja, es ist ein dicker Band und hinten drauf stehen ja auch alle AutorInnen, wie das eben Literaturzeitschriften so machen, damit ich mich gleich orientieren kann. Und da stehen dann eben bekannte und unbekannte Namen.
Du hast aber auch, muss man auch sagen, die Jubiläumsedition.
Genau, die Jubiläumsedition in der Hand.
Das heißt, die normale Edition ist ein bisschen dünner,
oder? Ein bisschen dünner, genau. Ist aber auch ein Buch, ich würde jetzt sagen, so etwa in der Größe und im Format von Reportagen. So viel zu Edith.
Ja, also ich kann sagen, dass das Narr ist vielleicht etwas für Literaturromantikerinnen, was vielleicht auch jede Zeitschrift auf eine Art ein bisschen auch ist.
Eher unprätentiös gestaltet, oder?
Ja, ich finde aber sehr sorgfältig in dem Sinne. Also es ist ein bisschen weniger farbig vielleicht, wie das, was du in der Hand hast. Es ist ein schmales, ziemlich hochformatiges Büchlein, das in diesem Falle eine Fotostrecke auch enthält, die sich mit dem Überthema der Ausgabe beschäftigt. Es sind sehr viele, sehr eher kurze Texte, aber allesamt narrative Texte. Also ich finde jetzt hier kein Text, der mir als Lyrik begegnet, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, die Texte, kann man sagen, haben durchaus ganz unterschiedliche Ansätze, jetzt mit dem Überthema umzugehen. Wir haben es hier zum Teil auch noch mit Überthemen zu tun, in Bezug auf zum Beispiel aufs Delphi-Magazin. Und ich finde, das kann ja manchmal auch das schwierig sein, so dass man so Themen vorgibt oder so. Aber ich finde, das geht sehr gut damit um. Also es gibt sehr elegante Herangehensweisen, jetzt zum Beispiel dieses Thema Lebenslauf. Und natürlich ist es auch schön zu denken, dass man hier ganz viele Texte zu lesen bekommt, die für dieses Magazin geschrieben wurden. Wahrscheinlich nicht alle, aber doch einige. Das macht das Leseerlebnis eigentlich ziemlich einzigartig. Es macht auch etwas, was man sonst beim Lesen nicht so hat, nämlich so was, was Schnelllebiges auch, oder?
Mhm. Und es ist die Vereinigung verschiedener Positionen in einem Band, die ja auch für eine Überraschung sorgen kann.
Absolut.
Oder dass es hier eine Verdichtung gibt von unterschiedlichen Positionen, die wir ja sonst in Büchern und in Romanen dann eben nicht so finden.
Ja, und alles, was sozusagen, ich benutze jetzt dieses Wort, aber intertextuell passiert, das passiert in einem Literaturmagazin, oder? Also das ist halt schon so, diese Leseerfahrung, die führt dazu, dass man einzelne Texte miteinander verbindet, dass man da so Fäden webt, die vom einen zum anderen führen und wo man Dinge wieder sieht oder wieder erkennt oder so. Genau. Aber ich muss auch sagen, die Texte haben manchmal etwas Widerborstiges, also es ist nicht einfach, nicht alle Texte gleich zugänglich, sage ich jetzt mal. Aber das kann eben auch das Narr, würde ich jetzt mal sagen, weil es in dem Sinne irgendwie unabhängig ist. Es wird ja auch gefördert von Stiftungen und von öffentlichen Stellen, aber trotzdem hat es sich irgendwie so was Eigenständiges ausbedungen, worauf es besteht. Und ich liebe halt auch zum Beispiel den Umstand, dass man dann so Text liest von Personen und dann versucht man so rauszufinden, was sie sonst noch so geschrieben haben. Man googelt man sie und dann findet man sie nicht. Also finde ich einfach großartig, wirklich. Ja, weil das auch was ist, was man sonst nicht erlebt. Und erwähnenswert sind sicher auch die Sonderausgaben oder Sonderausgaben auch einfach. Zum Beispiel jetzt die letzte Ausgabe war eine Ausgabe über Schweizer Lyrik. Aber es gibt zum Beispiel auch den Narr Groschen, das sind so kleinere Formate gewesen vor längerer Zeit, wo es so um diese Groschenformate oder Genres ging. Genau. Es ist sicher eine Schwelle, kann man sagen, eine Schwelle von der Schublade, also von dem privaten Schreibvorgang, von der Anonymität vielleicht auch, hin in irgendeine Form der literarischen Welt und des Austauschs. Und davon gibt es zu wenige, finde ich, von diesen Schwellen.
Ja, und vor mir liegt eben das Delphi. Das Delphi ist interessanterweise gerade so ein It-Piece, würde ich sagen. Es ist ziemlich fashion, so ein Magazin mit dabei zu haben. Das liegt auch an den vier Herausgeberinnen von diesem Magazin, dass man, als ich das jetzt in einem Café oder so gelesen habe, gab es schon so Blickwechsel unter anderen Menschen, so im Sinne von, du auch. Und das fand ich ganz lustig, so zu erleben, jetzt ein Magazin.
Es ist ja ein Statement jedes Mal, wenn man mit einem solchen Magazin irgendwo in einem Café sitzt, oder?
Ja, ich glaube neuerdings, es gibt's ja noch gar nicht so lange. Ich habe die zweite Ausgabe mit dabei, die auch erst gerade erschienen ist, die unter dem Titel Fleisch publiziert wird. Dazu ist zu lesen auf dem Rückentext Fleisch, also das Thema, es ist Verführung und Projektionsfläche. Fleisch schafft Sinnlichkeit, es macht die Welt für uns in Klängen, Haptik, Optik, Gerüchen und Geschmäckern wahrnehmbar. Und ich glaube, das machen sie tatsächlich eben in diesem Heft, das mir gestalterisch auch sehr gut gefällt. Gibt es Autorinnen und Texte, die gerade im Moment ein bisschen zu der jungen Avantgarde vielleicht gehören, aber auch nicht mehr so Avantgarde sind, wie das jetzt gerade beim Nahe der Fall war, sondern das sind Namen, die man in der deutschen jungen Gegenwartsliteratur auch schon oft gehört hat. Dazu gehören Enis Matschi, Meli Kiak, Daniel Schreiber, Lin Hirse, also so ein paar Namen, die man durchaus kennt und die eben auch gerade ein bisschen in sind vielleicht oder eine eigene auch Instagram-Community bedienen teilweise. Und dazu kommen, und das finde ich interessant, internationale Autorinnen wie im letzten Heft Mohamed Mbougarsar oder in diesem Heft jetzt die japanische Schriftstellerin von Die Ladenhüterin, vielleicht erinnern sich eine daran, Sayaka Murata. Und diese Texte werden dann alle ins Deutsche übersetzt und hier abgedruckt. Also es werden, das habe ich auch schon gesagt, von der Redaktion Autorinnen engagiert, einen Text zu schreiben zu dem Thema. Und auch wenn die Texte in einer anderen Sprache geschrieben wurden, werden sie übersetzt und hier einfach auf Deutsch abgedruckt.
Und was ist jetzt mein Gewinn, wenn ich so eine Zeitschrift wie Delphi zur Hand nehme und da eben all diese Autorinnen finde, die ich ja einerseits auf Instagram schon gesehen habe, andererseits vielleicht auf der Bühne schon gesehen habe, aber deren Bücher ich auch schon gelesen habe? Ist das so eine Art von Fortschreiben von Texten, einen anderen Zugang zu eigenen Themen, die hier zustande kommt, oder wie würdest du das formulieren?
Ich glaube, alles, also ich habe jetzt einige Namen aufgezählt, die mir schon bekannt waren davor, aber natürlich hat es auch in diesem Heft Autorinnen, von denen ich noch nichts gehört habe, noch nichts gelesen habe. Da finde ich es super interessant, da einmal einen Eindruck von dieser Schreibe sozusagen zu bekommen. Und ich muss dafür nicht gleich ein ganzes Buch nehmen, sondern kann hier einfach schon mal reinschnuppern und werde aufmerksam auf AutorInnen. Und dann finde ich es aber spannend, oder ich glaube auch strategisch schlau, bekannte AutorInnen mit in dieses Magazin zu holen, um eben auch ein weiteres Publikum anzusprechen. Ich glaube jetzt anders als beim Nahe jetzt hier, oder einfach hier jetzt in dem Vergleich, diese Liste an unbekannten Namen bedeutet unter Umständen eine größere Hemmschwelle, dieses Magazin zu kaufen, weil man ja gar nicht so genau weiß, was einem erwartet.
Also die Idee ist dann eben wirklich ein Schaufenster zu bieten für jüngere AutorInnen, indem wir sie verbinden mit bekannteren AutorInnen. Und was mich natürlich dann wundern nimmt bei den bekannteren ist, was du vorhin gesagt hast, Lucien, können die auch die kurze Form? Also kann Mohamed Mbougarsar auch auf 5-6 Seiten seine Thesen oder seine Geschichte erzählen, oder? Können die Essayistik, können die kurze Form? Das ist ja das Interessante.
Ja, natürlich auch, also das Essay als literarische Form ist auch etwas, was wir immer wieder vergessen. Also du hast jetzt auch noch die Reportagen mitgebracht oder als Magazin. Also vielleicht Magazine
die literarische können, Reportage auch genau. Als Form, die ja auch Platz hat in diesen Literaturzeitschriften.
Genau, und das ist etwas, was Magazine und Zeitschriften halt einfach auch leisten können. Also sie können Formen der Literatur gezielt in den Blick nehmen, die sich einzeln nicht vermarkten lassen. Also ja, man kann vielleicht einen Essayband veröffentlichen, aber es geht nur, wenn die Essays alle von einer Person geschrieben sind. Oder vielleicht, wenn es irgendwie um ein bestimmtes Überthema geht, gibt es das bei Suhrkamp vielleicht mal. Aber ja, also so, ich glaube, das ist schon auch noch ein Aspekt, den wir nicht vergessen dürfen. Also so, weil wir, die auch immer diese, so ein bisschen über diese Romanfixierung klagen, finde ich, liegt der Mehrwert schon alleine darin, dass wir es hier nicht mit Roman zu tun haben.
Und dass eben auch jeder Text in dem Sinne, wenn ich mir so ein Magazin kaufe, jetzt bei Edith zumindest ist es mir so gegangen, sowohl grafisch, Edith arbeitet ja sehr stark, auch mit unterschiedlicher Grafik, jeweils eben mir immer wieder auch eine Art literarischen, textuellen Stolperstein bietet, über den ich dann stolpere und wo ich dann einen Moment stehen bleiben muss und mich fragen muss, was ist das denn jetzt schon wieder? Also wenn da bei Edi zum Beispiel eine ganz seitenweise Briefe, Dokumente abgedruckt werden, lese ich die nun plötzlich eben auch als literarische Texte, einen Briefempfehlung von Roland Barthes an die Autorin, die sich hier präsentiert, lese ich dann plötzlich wie einen literarischen Text, obwohl das eine ganz banale Empfehlung ist von Roland Barthes an eine Autorin.
Denkt ihr denn, dass so Magazine so etwas wie eine Spielwiese schon in einem öffentlichen Raum darstellen?
Der Begriff Spielwiese verweist ja dann immer so auf etwas Unverbindliches, das eben hier gespielt wird und dass es dann aber eben beim Spiel bleibt. Vielleicht ist es präziser zu sagen, es ist ein Experimentierfeld, auf dem eben auch neue Verbindlichkeiten entstehen können in Bezug auf Literatur. Also gerade den Text, über den wir nachher sprechen werden, den ich vertieft gelesen habe in Edith, wo es eben über Berührungen geht und über Primaten und über den Umgang mit Primaten und auch über den Umgang mit dem eigenen Körper. Das ist eine Mischform zwischen Quotes, Zitaten, zwischen Essayistik, Selbsterzählung und irgendwelchen Versatzstücken aus dem Internet. Und das finde ich ja normalerweise eben nicht, wenn ich in die Buchhandlung gehe und sage, ich hätte gerne ein Buch für meinen Frühlingsurlaub.
Wir haben aus jedem Magazin einen Text ausgewählt, den wir alle noch gelesen haben, weil wir ja immer auch nicht nur über die Form sprechen wollen hier, sondern auch über die Literaturen an sich und die Inhalte dieser Texte. Welchen wollen wir als erstes herauspicken?
Das Huhn.
Das Huhn. Dann picken wir aus dem Delphi Nummer 2 aus der Edition Fleisch das Huhn heraus. Ein Text von Lynn Hirse. Lynn Hirse ist in Braunschweig geboren, sie ist Autorin und Journalistin, lebt in Berlin und arbeitet als Kolumnistin, als Redakteurin in der Taz und Wovon wir träumen war ihr erster Roman.
Und es geht wirklich um ein Huhn in diesem Text und um eine Geburt.
Wir lernen eigentlich diesen Mann kennen, der Großvater wird und es geht viel um den Moment, indem er es erfährt, dass er Großvater werden wird, wo seine Tochter ihm erzählt, dass ja in ein paar Monaten dieses Kind zur Welt kommt und eigentlich dann darum, was er in diesem Moment tut.
Und wie sie auszieht.
Sehr ungewöhnlich.
Ja, genau, tut etwas Ungewöhnliches. Und aber auch darum, dass es ja eine Form von Ablösung ist. Die Tochter zieht aus, zieht mit ihrem Ehemann zusammen und ist somit weg aus diesem Elternhaus und somit auch ein bisschen weg aus dem Kontakt, aus dem täglichen Kontakt, den dieser Vater, der nun eben Großvater wird, erlebt.
Und dieser Protagonist, dieser verlassene Vater und zukünftige Großvater, der hält sich ein Huhn und geht mit diesem Huhn spazieren. Und das Huhn entwischt ihm und er fängt das Huhn wieder ein und bringt es wieder nach Hause, setzt es wieder dorthin, wo es hingehört. Und es gibt hier in diesem Text eine seltsame Metaphorik, die mich ein bisschen irritiert hat, zwischen dem eierlegenden Huhn und dieser Geburt, die ja doch auch etwas mit der Befruchtung eines Eis zu tun hat.
Auf jeden Fall bringt dieser Vater oder werdende Großvater dann jeden Tag ein Ei zu seiner Tochter und am Ende von der Geschichte haben wir auch noch ein Kochrezept für eine Chicken Soup. So, das ist ungefähr der Text.
Und das gehört zum Konzept von Delphi, dass zu jedem Text dann auch ein Rezept geliefert
wird? Nein, überhaupt
wird.
Gar nicht. Aber ich finde es schön, dass es sich eben so total durchmischt. Es hat in diesem Magazin ja auch einen Dramatext. Das gibt es sehr selten. Es hat Gedichte drin, es hat eine Art Comic mit drin, es hat Bilder mit drin. Aber eben auch, wenn es zu dieser Geschichte passt, ein Kochrezept.
Der Text, den ich ein bisschen genauer gelesen habe, beziehungsweise zweimal gelesen habe, das ist der Text von Lara Rüther im Edit. Da geht es auch um Tiere, beziehungsweise um ein Tier, um eine Gattung, nämlich um Schimpansen. Lara Rüther schreibt einen Text hier, der heißt AI Touch Myself oder I Touch Myself. Lara Rüther ist 1990 in Hannover geboren, Kulturwissenschaftlerin, Preisträgerin für Lyrik. Sie erhielt verschiedene Preise für ihre Essayarbeit und hat in verschiedenen Zeitschriften und Anthologien bereits publiziert. Ja, und in diesem Text geht es, wie gesagt, um Körper und um die Berührung von Tieren und von Menschen. Die Ich-Erzählerin arbeitet an einem Primatenforschungsinstitut und beschäftigt sich mit Schimpansen. Und es gilt die goldene Regel, berührt diese Schimpansen nicht. Jetzt schaut sie sich aber ein Video an, wo eben an der Kyoto University eine Schimpansin namens AI gezeigt wird, die eben 1978 an verschiedenen Kognitionsstudien teilgenommen hat. Und die wird von ihrem Wärter oder Betreuer und so weiter nicht nur berührt, sondern auch ständig liebkost und gehalten und getragen und eben auch gekrault die ganze Zeit. Und das ist eine Art Anlass oder ein Kick für sie, für die Ich-Erzählerin eben, sich über das Thema Berührung auseinanderzusetzen. Und es geht dann hier von Selbstberührungen bis hin zur Masturbation und anderen Praktiken oder auch hin zu der Frage, wie berühren wir uns eigentlich gegenseitig? Und was heißt es zum Beispiel, wenn ich sage, jemanden mit Handschuhen anfassen? Am Ende findet die Autorin dann, nach sehr vielen Reflexionen, Zitaten und so weiter, auch aus der Literatur, zu einer neuen Art der Berührung und auch der Berührbarkeit, nämlich mit ihrem Laborkollegen P., der ihr den Finger hinstreckt, den er vorher in einem Eis gehalten hat. Und dann heißt es da, ich fasse an, was denn kalt, sagt er, also P, mein Herz springt. Ich denke, nein, eigentlich nicht, aber egal. Das ist ein Text, bei dem die Autorin Lea Rüther mich hineinführt ins Thema Berührung. Und in dem Sinn ein sehr, ich würde sagen, fast klassisches Beispiel einer essayistischen Prosa hier im Edit.
Eigentlich auch also ein Essay im Sinne von, dass es auch einfach eine Bündelung ist von auch von weiterführender Lektüre. Also hinten gibt es ja wirklich so ein kleines Quellenverzeichnis. Oder auch Musikstücke oder YouTube-Videos oder so.
Lucien, das Narr.
Du hast Narr, ja, genau.
Aus dieser Ausgabe einen Text ausgesucht.
Genau, der Text heißt Gogi. Und geschrieben hat ihn Leon Schellhaas.
Nicht Globi, sondern
Nein,
Gobi.
Gogi, G-O-G-I. Und Leon Schellhaas ist in Berlin aufgewachsen, hat angewandte Sprachwissenschaft, Publizistik und Germanistik studiert und lebt jetzt aber in Wien und ist Verleger. Und dieser Text, der, was soll ich sagen, vielleicht 10 Seiten, im Narr-Format umfasst, ja, ist eigentlich eine, hat einen Ich-Erzähler, der an einem fiktiven Platz wohnt, in einer Stadt am Guggenheimplatz. Und mir gefällt daran, dass er eigentlich das Thema Lebenslauf, das eben diese Ausgabe des Narrs umfasst, ziemlich elegant umgeht, aber vielleicht auch eben deshalb ziemlich präzise beschreibt. Er bringt uns eine Figur nahe, die an einem ja, vermeintlich entscheidenden Punkt ihres Lebens steht, nämlich kurz vor einer Trennung. So viel kann man wahrscheinlich spoilern, ohne dass man den Spaß am Text nimmt. Und diese Person ist seltsam anteilnahmslos an allem, was mit dieser Beziehung zu tun hat, mit dieser Liebesbeziehung. Die Freundin hat nämlich auch gerade einen Abschluss gemacht und bewirbt sich für Jobs und bekommt die dann auch, wahrscheinlich auch im Gegensatz zu diesem Ich-Erzähler. Und dieser Ich-Erzähler, oder diese Ich-Erzählerin, konzentriert sich stattdessen lieber und ziemlich viel angefressener auf das Geschehen auf diesem Platz vor der Wohnung, auf diesem Guggenheimer Platz. Da ist nämlich ein neuer Kioskbesitzer aufgetaucht, der heißt Gogi, den nennt man Gogi. Vielleicht wie auch jeder Kioskbesitzer, der da einen Sitz hält, man dann vielleicht Gogi nennt. Ja, und wie sich die Erzählerfigur auf diese geheimnisvollen Figuren, die dann auch diesen Gogi umgeben, da gibt es so eine ganze Struktur von illustren Personen, so ein Pizzeria-Besitzer und einer, der da immer rumhängt und Biere trinkt. Ja, wie er sich eigentlich auf die einschießt und vielleicht auch, ja.
So von oben herab halt runterschaut. Also er steht dann lieber den ganzen Tag auf seinem Balkon und fängt auch wieder an zu rauchen, weil er so, da sowieso viel Zeit verbringt und beobachtet. Kann er so wie von oben diesem Spiel zuschauen, was eben rund um diesen Platz herum geschieht und was da auch für die Dynamiken gibt und wie diese entstehen.
Und die Dynamiken sind jetzt nun mal, glaube ich, ziemlich klar gezeichnet. Es geht nämlich eine klare Trennlinie quer durch diesen Platz. Er beobachtet nämlich, dass hier zwei Fraktionen offenbar wirksam sind auf diesem Platz. Und er versucht die ganze Zeit herauszufinden, was sind denn das für Fraktionen, die hier gegeneinander irgendwie wirken.
Man hat auch gleich Mitleid mit dieser Freundin, wenn man so denkt, sie ist leider mit einem Literaten zusammen, der irgendwelche Verschwörungen auf diesem Platz sieht. Ja, und irgendwie entgleitet ihm ja dann nebenbei eigentlich sein eigener Lebenslauf so ein bisschen. Also er verliert ja eigentlich dann alles am Ende. Und auch dieser Kioskbesitzer, das kann ich auch sagen, der verschwindet dann, der ist weg.
Und er muss dann aber trotzdem bleiben, das haben wir wahrscheinlich alles gespoilert, aber das finde ich auch lustig, dass er dann sein Leben auch Leben sein lässt, um in der Nähe von diesem Platz bleiben zu können, für den Moment.
Und das auf 10 Seiten finde ich schon ziemlich, ihr merkt, es ist schon irgendwie...
Genau, also die Freundin, die eben ihren Lebenslauf gestaltet, oder um ihm läuft gewissermaßen das Leben wie ein Stück weit davon, indem er eben die Lebensläufe der anderen beobachtet, die aber auch wiederum, jetzt haben wir wirklich dann, glaube ich, alles gesagt, ihn wiederum beobachten, dass er sie beobachtet und eigentlich mehr schon über ihn wissen, als er eigentlich sich überhaupt vorstellt, von sich selber zu wissen.
Ja, und was nehmen wir uns denn für das nächste Mal vor?
Das nächste Mal reden wir über ein Roman wieder. Wir reden über den Roman von Lana Lux mit dem schönen Titel Geordnete Verhältnisse.
Es geht um eine Frau, die sich weigert, zum Sitztum eines Mannes zu werden, schreibt der Hansa Verlag, wo das Buch erschienen ist. Und ja, wie wir dieses Buch finden, wie es weitergeht, verraten wir euch in der nächsten Folge.
Es geht um Wut und Obsession, das zumindest verspricht der Hansa Verlag. Und das war 173, der Literaturpodcast, Episode 44 mit
Marion Regenscheid,
Lucien Haug
und Christoph Keller. 173, der Literaturpodcast, ist zu hören auf unserer Webseite
173.ch,
auf Apple Podcasts,
auf Spotify,
auf podcastlab.ch,
auf buchbasel.ch.
Und wie immer, falls ihr Feedback, Ergänzungen, Kommentare und Wünsche habt, schreibt uns auf
mail@173.ch
und gebt uns 5 Sterne, empfiehlt uns weiter.